Nun also, meine Freunde, wir werden uns heute nun nach solch einer komplizierten Einführung und nach so vielen Worten mit einer Frage beschäftigen, die für unsere Zeit von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Es ist genau die Fragestellung, die direkt aus dem folgt, was wir kürzlich besprochen haben, ob es in allen Religionen wirklich einen und denselben Gott gibt. Das nächste Thema lautet: Welche Religion ist die wahre Religion? Also gut, Gott gibt es nicht nur einen. Gut, im Heidentum haben sich die Religionen auf der Basis der Fantasien des Volkes spontan herausgebildet. Gut, die monotheistischen Religionen behaupten, dass ihre Lehre einer Offenbarung entspringt, die von Gott selbst stammt. Und hier stellt sich sofort eine Frage. Was für eine? Wenn es wirklich eine Offenbarung Gottes selbst ist, dann sollte diese in verschiedenen Religionen doch dem Wesen ihres Inhalts nach gleich sein. Doch das können wir nicht sehen. Wir sehen ganz im Gegenteil eine solche Menge an prinzipiellen Unterschieden, dass man ganz ratlos werden kann. Wo ist sie also nun, die wahrhafte Offenbarung? Oder zumindest, wenn ich nicht den Begriff wahrhafte Offenbarung gebrauchen will, sondern einen anderen, nicht das Wort wahrhaftig, sondern ein anderes, welches, wo kann man dann von der Fülle der Offenbarung sprechen? Oder man könnte dann vielmehr fragen, wo finden wir diese Fülle der Offenbarung nicht? Wo kann man nicht von einer Fülle der Offenbarung sprechen und wo dagegen wirklich von der Fülle der Offenbarung? Man kann die Frage also auch so stellen. Wo findet sich die Fülle und wo ist sie nicht gegeben? Man kann jedoch auch so fragen, wo ist die Wahrheit? Wo ist die wahre Religion? Was für eine Religion kann als wahrhaftig bezeichnet werden? Die beweisen kann, dass sie ihrem Ursprung nach von Gott stammt. Wo sich also die Herkunft der Religion als eine historische Erscheinung und der Ursprung ihrer Lehre Gott als ihre Quelle nachweisen kann. Eine Religion also, die auf Gott selbst verweisen kann. Das ist soweit klar. Das legen wir als ein Axiom fest. Wenn von Gott, dann ist sie wahr. Das versteht sich von selbst. Wenn die Religion von Gott stammt, dann bedeutet dies, dass sie wahr ist. So ist es also, meine Freunde. Deshalb betrachten wir nun zusammen diese sehr ernsthafte Frage, mit der ihr solltet darauf gefasst sein, immer konfrontiert sein werdet. Und das immer stärker und mehr. Ihr werdet auf sie eine Antwort geben müssen. Ja, warum denn nun gerade das Christentum? Ja, warum? Ach, man hat es ihnen da in der Schule so beigebracht. Und was für Beweise können Sie dazu anführen über das Christentum als die wahre Religion? Ihr wisst, wie es in der Geometrie und der Mathematik so üblich ist. Da wird zunächst etwas behauptet und dann bewiesen. Ich möchte deshalb auf gleiche Weise verfahren und zunächst behaupten, dass gerade das Christentum die Religion von Gott ist. Sowohl ihrer Entstehung nach, wie auch was ihre Glaubenslehre betrifft. Das eine ergibt sich im Prinzip aus dem anderen. Gerade vom Christentum kann man solches behaupten. Weiterhin kann man natürlich auch über die anderen Religionen sprechen, doch ich werde in unserem Zeitalter der Toleranz darüber nicht sprechen. Einfach zu sagen, dass 2 plus 2 gleich 3,5 sind und zu sagen, dass dies falsch ist, das ist nicht sehr schön. Das entspricht nicht dem Sinn der Toleranz. Ist nicht so, dass 2 plus 2 nicht 3,5 sind und dass das nicht stimmt. Deshalb werde ich darüber nicht sprechen. Ich sage einfach, dass 2 plus 2 4 sind. Und das ist wahr. Und darüber, glaube ich, lohnt es sich zu sprechen. Also, das Christentum kann auf Argumente verweisen, die diese Behauptung beweisen können. Es hat objektive Argumente, Ich spreche hier nicht allein von einem Glauben, dass sie die wahre Religion ist. Glauben kann man, woran auch immer man will. Man kann an weiß ich nicht alles glauben, eine schwarze Katze oder an einen leeren Wassereimer. Ganz im Gegenteil, das Christentum besitzt objektive Argumente, die völlig unabhängig davon existieren, wie wir zum Christentum stehen. Und es sind solche Argumente, die keine andere Religion aufweisen kann. Und hier sage ich es dann einfach, keine andere Religion kann solche Argumente aufweisen. Und wenn wir uns nun diese Argumente zuwenden, dann werdet ihr selbst sehen, zumindest im Großen und Ganzen, dass dies in der Tat so ist. Ich führe hier nun einige dieser Argumente an, denen ihr bitte schön zunächst einmal so entgegentreten könnt, wie es ein Außenstehender tun würde. Einer, der sich die Dinge erst einmal ansieht, ich möchte aber sagen ernsthaft ansieht und eben nicht wie jemand, der zu streiten beginnt um eine Streites willen, vielmehr als ein Mensch, der sich wirklich dafür interessiert und dem es in der Tat wichtig ist, diese Argumente zu verstehen. Lasst uns deshalb in eben solch einer Weise diese Argumente betrachten. Was sind es nun für Argumente? Ich kann sie euch zunächst einmal alle einfach nur aufzählen. Ja, ich werde sie euch zunächst einmal alle der Reihe nach nennen, auch wenn dies allein nicht sehr viel bringt. So doch trotzdem. Es gibt ein historisches Argument, ein theologisches Argument, ein geistlich-moralisches Argument, weiterhin, ich würde sagen, ein philosophisches Argument und ein wissenschaftliches Argument. Ja, auch solche. Vielleicht habe ich etwas ausgelassen, aber das ist nicht so wichtig. Ich habe euch also gesagt, was für Argumente es sind. Nun lasst uns sie erklären, was steht hinter jedem dieser Argumente. Zunächst also das historische Argument. Worin besteht das Wesen dieses Argumentes? Schon allein der Name selbst weist uns die richtige Richtung. Wie ist das Christentum entstanden und wie existiert es bis heute? Wenn man die Geschichte der Entstehung des Christentums und die seiner Bewahrung in der Geschichte mit denen anderer Religionen vergleicht, dann ergibt sich ein sehr interessantes Bild. Wir wissen alle sehr gut, wie es entstanden ist. Wir wissen alle, in was für einer Atmosphäre dieser Entstehungsprozess vonstatten ging. Derjenige, der das Evangelium liest, stößt immer wieder auf ein und dasselbe. Wie ihn, also Christus, einige Zuhörer, die dort als Pharisäer, Gesetzeslehrer, Priester und hohe Priester benannt werden, wie sie, die Schriftgelehrten, also die Schriftgelehrten vergesse ich immer zu nennen, denn man sollte dieses Wort Schriftgelehrte dort im Evangelium besser durchstreichen, denn wenn man das Wort Schriftgelehrte in die heutige Sprache überträgt, dann entsprechen sie heute wem? Es sind die Theologen. Doch warum sollten wir sie hier erwähnen? Besser all die anderen, die Priester, hohe Priester und diese jenen, die Pharisäer, ja sie kann man hier erwähnen. Überall treffen wir auf ein und dasselbe, wie sie herausgetreten sind und eine Verschwörung geplant haben, wie sie ihn, Christus, töten können. Könnt ihr euch vorstellen, bis zu welch einem Maß an Boshaftigkeit sie gelangt sind? Ich möchte noch einmal unterstreichen, sie waren zu einem Mord bereit. Was für ein erbitterter Hass. Und wofür? Das ist natürlich eine ganz andere Frage, die hiermit nichts zu tun hat. Es ist einfach nur interessant. Wofür also? An einem Sabbat hat er einen Menschen geheilt, der eine vertrocknete Hand hat. Stell dich hier in die Mitte und strecke deine Hand aus. Und dieser hat wirklich seine Hand ausgestreckt. Ganz rasend sind sie geworden, sie Besessene. Ja, so beschreibt es sogar das Evangelium. Sie haben irre Wutausbrüche bekommen. Wie wagst du es, das Gebot des Sabbats zu missachten? Doch er antwortet ihnen: Und ihr, zieht ihr etwa euren Esel, wenn dieser in eine Grube gefallen ist, an einem Sabbat nicht heraus? Und das gesamte Volk ist in Lachen ausgebrochen. Beschämend gegen diese dann von dannen und waren voller Hass. Also kurz gesagt, wovon ist das gesamte Evangelium voll? Vom ständigen Hass gegenüber Christus, der wohin geführt hat? Zu seinem grausamen Tod am Kreuz. Was sehen wir danach? Seine Jünger, das Evangelium berichtet nur von 12. Dabei hat es dort in der Tat noch viele andere bei ihnen gegeben, haben sich erneut in einen Raum eingeschlossen aus Angst vor den Juden. Denn sie fürchteten, dass auch sie nun so enden werden. Und was wurde da nicht alles getan? Angefangen mit dem Erzdiakon Stephanus, den sie einfach genommen und mit Steinen erschlagen haben. Und so ging es dann weiter. Ein gewisser Saulus hat Männer um sich geschart und sie sind durch die Städte und Dörfer gezogen, auf der Suche nach denen, die an Christus glauben. Sie haben sie ergriffen, verhaftet und vor ein Gericht in Jerusalem gezerrt und haben mit ihnen abgerechnet. Meint ihr, dass es nur allein ein Saulus gewesen ist? Natürlich nicht. Von Saulus wird berichtet, weil er dann später zu Paulus geworden ist. Nur aus diesem Grunde. Doch wie viele von seiner Sorte hat es damals gegeben, die mit ihren Trupps umhergezogen sind, um die Christen zu töten? Sie haben sie getötet. Es war ein richtiger Terror. Aber das war noch gar nichts. Bald begann aus völlig unverständlichen Gründen, die man nur erraten oder erahnen kann, plötzlich in Rom das sonst allen Religionen gegenüber völlig tolerant war. Es war speziell ein Pantheon errichtet worden, ein Tempel, in das man alle die Götterstatuen der unterworfenen Völker gebracht hat. Dort standen alle diese Statuen und man durfte predigen, was auch immer man wollte, jeden beliebigen religiösen Unsinn. Und niemand hat dabei jemanden gestört. Aber nicht nur dieses. Auch noch etwas anderes hat es gegeben. Denn die Juden, sie haben ja ebenso an den einen Gott geglaubt, haben sich nicht vor der Statue des Kaisers verneigen und ihr Opfer darbringen müssen. Das ist doch ein sehr wichtiger Fakt. Sie wurden weiterhin Rom gegenüber als loyal betrachtet und Rom verhielt sich ihnen gegenüber ebenso loyal. Sie waren keinerlei Verfolgung ausgeliefert, obwohl sie weder den römischen Göttern noch dem Kaiser gehuldigt haben und ihm Opfer dargebracht haben. Und zur gleichen Zeit sehen wir, und das behandelt ihr in Kirchengeschichte, dass Rom ganz plötzlich und aus unverständlichen Gründen verkündet, dass die christliche Religion ungesetzlich ist. Dabei wurde das Christentum als eine Form des Judentums verstanden. Es wurde nur als eine Heresie gesehen, also als eine Abzweigung des Judentums, als eine Richtung dieser Religion. Es war eine jüdische Religion und mehr nicht. Die Heresie des Nazareners. Und plötzlich wird gerade diese Abzweigung als gegen das Gesetz verstoßen erklärt, mit all den grausamen, daraus resultierenden Folgen für jeden der
Christen.
Es begann eine furchtbare Propaganda. Das Volk, das römische heidnische Volk, hat geschrien: Werft die Christen den Löwen zum Fraß vor. Es wurden ungeheuerliche Gerüchte gestreut, dass die Christen bei ihren nächtlichen Zusammenkünften kleine Kinder töten, ihr Blut trinken und ihr Fleisch verzehren würden. Ganz bewusst und aus Kalkül hat man auf diese Weise gerade solche Dinge in Umlauf gebracht, die gegen das Christentum gerichtet waren. Und in erster Linie dagegen, was von Anfang an und dann auch später Eucharistie genannt wurde. Jeder Mensch, von dem man herausfand, dass er ein Christ ist, wurde verhört und gefoltert und, wenn er sich dann später nicht von Christus losgesagt hat, getötet. Getötet auf grausamste Weise. Eine Ausnahme wurde nur bei denen gemacht, die das römische Bürgerrecht besaßen, also römische Bürger waren. Sie bekamen die mildeste Strafe, sie wurden einfach nur enthauptet. Ihr versteht, was für eine barmherzige Form des Todes dies ist. Das war wirklich eine gnädige Form. Denn wenn man in den Viten der Heiligen nachliest, was dort nicht alles angestellt wurde, dann begreift man, dass dies wirklich milde war. Das alles dauerte an bis ins Jahr 313. Diese grausamen Verfolgungen der Christen begannen unter der Regierung Neros, obwohl bereits Kaiser Claudius in den 50er Jahren befohlen hatte, die Juden aus Rom zu vertreiben, die von Christ, sprich von Christus, bewegt waren. Darüber werden wir später noch sprechen. Diese hat sie aus der Stadt gejagt. Doch schon in den 60er Jahren unter Nero haben grausame Verfolgungen begonnen, über die man nicht nur in den Lebensbeschreibungen der Heiligen etwas nachlesen kann. Nehmt sogar die Nachschlagewerke der Akademie der Wissenschaften der UdSSR zur Hand, in denen die Annalen des Tacitus aufgeführt sind, wo er beschreibt, was man mit den Christen angestellt hat. Und wie man die, die sie zu Christus bekannt haben, vernichtet hat. Nero hat sogar einmal seine Gärten dafür zur Verfügung gestellt, zur allgemeinen Belustigung. Was haben sie da gemacht? Versetzt euch einmal an ihre Stelle. In den Gärten hat man Christen an Pfeiler gebunden und sie mit Pech bestrichen. Als es dann dunkel wurde, hat man sie angezündet. Und die Fackeln haben die Gärten Neros beleuchtet. Furchtbares Stöhnen und Jammern waren da und dort zu hören. Das schreibt Tacitus, der übrigens voller Verachtung, ja sogar voller Hass dem Christentum gegenüberstand. Auch andere Geschichtsschreiber berichten davon, Plinius der Jüngere, Suetonius. Warum erzähle ich das alles? Stellt euch also einmal vor, jetzt würde ein solches Gesetz erlassen. Ein Christ, bei dem klar ist, dass er ein Christ ist, wandert ins Gefängnis und dann, damit die ganze Welt davon erfahre, wird auf einem Platz, auf denen Fernsehkameras gerichtet sind, gequält und misshandelt, und es wird von ihm gefordert, sich von Christus loszusagen. Und die ganze Welt würde zusehen. Ja, heute würde alle zusehen. Doch auch dort wurden diese Todesurteile öffentlich im Zirkus vollstreckt und die Christen den Löwen vorgeworfen. Wer den Film Quo Vadis gesehen hat, der kann sich sicher an eine der grausamen Szenen erinnern, in der ein Haufen Christen gezeigt werden, in der Arena eines Zirkus und weiter hinten hinter einem Gitter hungrige Leoparden umherspringen. Und wie sich dann das Gitter zu heben beginnt und die Tiere herausstürzen und die armen Männer und Frauen zerfleischen. Was für ein Grauen. Warum führe ich das alles hier an? Wer ist bereit, einen solchen Glauben anzunehmen? Oder aus welchem Grund? Wer möchte all dieses? Zeigt mir bitte denjenigen. Vielleicht irgendein Verrückter? Wer? Niemand.
Nicto.
Niemand
Nicto.
möchte zu dieser Nazarener-Häresie
Не захочет быть
gehören.
членом этой назарейской ереси.
Ist es
Верно?
nicht so?
Да.
Ja. Aber ich
Простите.
bitte euch,
А что мы
was
видим?
haben wir dagegen gesehen?
А что
Was
мы
sehen
видим?
wir? Wie viele
Сколько
Christen
христиан
hat
оказывается
es
по
im
Римской
Römischen Reich
империи?
gegeben?
Сотни
Hunderttausende
тысяч
wurden
сбивались и
gefoltert und
казнились.
getötet. Und Hunderttausende andere haben sich an ihrer Stelle wieder zu Christus bekannt. Von was für einem Irrsinn, verzeiht mir den Ausdruck, ist das römische Volk ergriffen worden? 313 war Konstantin der Große gezwungen, ein Manifest zu erlassen, das die Christen für frei erklärte. Dass das Christentum von nun an als eine gesetzliche Religion erlaubt ist. Vorher galt es als Religio illicita. Nun war damit Schluss. Die Religion wurde per Gesetz gestattet. Für wen hat er dies wohl verkündet? Ist dies nicht merkwürdig? Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Und wenn wir diese Geschichte der Entstehung und Verbreitung des Christentums mit der einiger anderer Religionen vergleichen, dann werdet ihr überhaupt in Staunen geraten. Nehmt einmal den Buddhismus. Dort gibt es einen Prinzen, der von allen geachtet war, ein sehr gebildeter Mensch, den alle aufsuchten, die sich für besondere Fragen interessierten, um mit ihm zu sprechen. Überall, wohin er auch kam, wurde er voller Ehrfurcht von allen empfangen. Er stirbt im Kreise seiner Jünger und voller Ehrerbietung wird im Feuer sein Leichnam verbrannt. Ich meine, dass ein Zahn von ihm immer noch da ist. Und weiter verbreitet sich seine Lehre ruhig und friedlich und stützt sich dabei auf die Autorität Gaudamas. Wen wundert es da, dass so der Buddhismus entstanden ist und so auch noch weiter und bis heute existiert? Niemals wurde seine Anhänger verfolgt. Was ist daran so besonders? Wenn es Ihnen gefällt, dann leben und lehren Sie bitte so. Und weiter nichts. Dagegen hat im Fall des Christentums niemand je einfach nur gesagt, wenn es euch so gefällt, dann lehrt bitte schön so. Nein, darauf stand für den Christen der Tod. Wobei hier beim Buddhismus sehen wir, bitteschön. Es gibt keinerlei Einwände. Das Gleiche kann man auch über den Islam sagen. Ihr habt dies ja in Geschichte besprochen, wie der Islam sich ausgebreitet hat. Ihr erinnert euch, wie mit wenigen siegreichen militärischen Aktionen im Prinzip in einem einzigen Augenblick, in weniger als einem Jahrhundert, ganz Arabien, Nordafrika und Südspanien erobert worden waren. Mit Feuer und Schwert. Das ist in keiner Weise verwunderlich. Es war eine äußerliche physische Kraft am Werke, eine äußere Kraft, die andere unterworfen hat. Es ist also nicht verwunderlich, dass auch diese Religion entstand und existiert. Doch das Christentum, aus welchem Grunde konnte es existieren? Wisst ihr, man kann dafür keine objektiven Gründe finden. Alles das, was hier oft angeführt wird, sind nichts anderes als Kindermärchen. Es gibt in Wirklichkeit hierfür nur einen Grund. Und dieser Grund ist sehr gut in der Apostelgeschichte aufgezeigt, dann in den folgenden Werken der Schüler der Apostel und weiterhin in den Werken der wunderbaren Christen der folgenden Jahrhunderte. Es ist ein Grund, von dem man in der Tat nichts anderes als Ehrfurcht empfinden kann. Nicht umsonst wird das erste Jahrhundert, ja sogar die erste Epoche der Existenz des Christentums, als eine Zeit der außerordentlichen Gnadengaben bezeichnet. Außerordentliche Gnadengaben. Wir lesen davon und geraten in Staunen, was mit denen geschehen ist, die den christlichen Glauben angenommen und sich taufen lassen haben. Wir sehen, was mit ihnen geschehen ist und was für Gnadengaben sie empfangen haben. Und diese Gnadengaben waren für alle sichtbar, die um sie herum waren. Wenn nur durch eine Berührung Menschen von völlig unheilbaren Krankheiten geheilt und sogar Tote auferweckt wurden, wenn Taube, Stumme, Blinde und Gelähmte durch nur eine einzige Berührung geheilt und wenn Ereignisse vorhergesagt wurden, die dann auch sofort eingetreten sind. Dies alles ist nicht in einem stillen Kämmerlein geschehen. Oft wurden die Menschen davon Zeuge, denn es geschah, wo sich viele Menschen versammelt haben. Die Gesellschaft hat es gesehen, die Leute haben es registriert. Ihr wisst ja, wie sie so sind, die Leute. Haben sie schon gehört, was da geschehen ist? So sind sie eben, die Menschen. Das versteht ihr doch. Und die Leute kommen zusammen, besonders wenn jemand von einer unheilbaren Krankheit geheilt worden ist. Dann kommen die Verwandten, ja wer auch immer, sie alle kommen angelaufen und fragen, wo ist das geschehen? Da heilt irgend so ein Magier. Und auch die Christen kommen gelaufen, in Anführungsstrichen. Zu jedem beliebigen Wundertäter, ihr könnt es euch vorstellen, dass man das alles nicht geheim halten konnte. Die Kunde von jenen wundersamen Kräften, die die Christen offenbarten, konnten nicht verborgen bleiben. Sie verbreiteten sich einfach. Die Leute haben davon erfahren und so sind die Menschen zu der Überzeugung gekommen, dass hier wirklich Gott am Werke ist und haben so sowohl den Glauben wie auch die Taufe angenommen und sind auf diese Weise selbst zu Christen geworden. Ungeachtet all der grausamen Verfolgung, die damals an der Tagesordnung stand. Und glaubt bitte nicht, dass sie nur allein mit dem Verstand zu dieser Überzeugung gelangt sind. In dem Sinne, ich glaube, dass dort im Sternbild Krebs zu Hause sind. Meint ihr, dass diese Menschen auf diese Weise davon überzeugt worden sind, dass Gott existiert? Denkt ihr, dass man auf diese Weise zu dieser Überzeugung gelangen kann? Das ist kein Glaube. Es ist ein Glaube, der auch den Dämonen eignet. Ein Herr Dämonen hat doch allen gesagt, auch mich eingeschlossen. Ihr glaubt, doch ich weiß, dass es Gott gibt, Christus und so weiter. Die Seele dieser Menschen war es vielmehr, die von der Gnade Gottes berührt worden ist. Und zwar mit einer solchen Macht, dass schon keine Ängste mehr und keinerlei Drohungen für diese Menschen wirklich etwas bedeutet hätten, dass er sich hätte lossagen wollen von dem Erleben dieses Gottes. Das ist eine verblüffende historische Tatsache, die in der Geschichte der Menschheit ihresgleichen sucht. Könnt ihr ahnen, was ich meine? Ich spreche von der riesigen Zahl der Märtyrer, von denen uns die Geschichte berichtet. Märtyrer für Christus, wie wir sie nennen. Der französische Schriftsteller Balzac, ich denke, man könnte ihn eher nicht einen eifrigen Christen nennen, hatte so einen Glauben, wie eben alle Franzosen glauben. Übrigens wisst ihr, wie Franzosen glauben. Ein Franzose hat sich einmal an Romankopf gewandt. Doch wir wissen doch beide, dass es keinen Gott gibt. Meine Frau, meine Tochter jedoch gehen in die Kirche, sollen sie doch. Ich hindere sie nicht daran. So glauben die Franzosen. Lass sie doch in die Kirche gehen, es sind eben Frauen. Dieser Balzac hat also Folgendes geschrieben. Von aller Saat, die jemals der Erde anvertraut worden ist, hat das Blut der Märtyrer die reichste Ernte hervorgebracht. Wie genau hat er es doch auf den Punkt gebracht und dann auch noch in so schöne Worte gefasst, wie es sich für einen Schriftsteller eben gehört. Wie exakt er es ausgedrückt hat. Ja, wirklich. Wenn für die einen diese Tode voller Grauen waren und sie voller Angst diesen Glauben und diese Religion angenommen haben, war es für andere ein Zeichen der Kraft, ein Zeichen, vor dem sich die Menschen voller Ehrfurcht verneigt haben und selbst sterben wollten. Wisst ihr, wie viele Fälle wir aus der Geschichte kennen, bei denen die Henker ihre Folterinstrumente niederwarfen und vor dem Angesicht des Richters erklärt haben, ich bin ein Christ? Was sagt er da? Schlagt ihm den Kopf ab. Das war es also, was so ein Heldentod bei anderen ausgelöst hat. Das zeugt von einem ungeheuerlichen Erleben Gottes. Das ist wahre Gotteserkenntnis, die sich in den Seelen der Märtyrer vollzogen hat. Ich bin Christ. Und das war es. Es existierte keine Angst mehr vor einer Todesstrafe oder vor irgendeiner Folter. Der Henker konnte sich sicher sein, dass nun auch er mit den gleichen Folterinstrumenten gefoltert werden würde. Doch er hatte alles niedergeworfen und erklärt, ich bin ein Christ. Ich wiederhole es noch einmal. Eine solche Anzahl von Märtyrern für ihren Glauben hat es in der Geschichte nirgends und nicht noch einmal gegeben. Ist das etwa nur ein Zufall? Oh, was ist das doch nur für ein interessanter Zufall? Warum haben also alle diese 100.000 plötzlich Verstand verloren? Warum haben sie auf einmal keine Angst mehr gehabt vor all den Grausamkeiten? Nicht nur vor dem Tod, auch nicht vor all den Foltern und den Leiden. Wie konnte das sein? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum das Christentum in der Geschichte nicht aufgehört hat zu existieren. Aus diesem Grund ist Christus auch gekommen, damit das Christentum zu einem Teil der Menschheit wird. Dafür wurden jene verblüffenden Kräfte den Christen verliehen. Es ist ein Beweis für die Existenz des Heiligen Geistes. Denn ohne das Wirken dieses Geistes Gottes hätte nie jemand rein aus menschlichen Kräften weder das Christentum angenommen, noch wäre er im Angesicht von Tod und Folter für es eingestanden. So, also meine Freunde, einzig und allein das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, kann die Tatsache erklären, warum das Christentum in der Geschichte nicht aufgehört hat zu existieren. Ich frage euch aber weiter, meint ihr, dass das nur im ersten Jahrhundert so war? Wie viele Mal hat sich dieses in der Geschichte wiederholt? Wie oft? Der Historiker Sokrates Scholastikow beschreibt, wie die Juden auf Zypern, als sie dort die Macht an sich gerissen hatten, es den Christen gemacht haben. Sie haben ihnen die Bäuche aufgeschnitten, haben die Innereien herausgenommen und sie sich umgebunden. Sie haben ihr Blut getrunken und so weiter. Was geschah während der großen Französischen Revolution? Als man sich in gleicher Weise über die katholischen Priester hergemacht hat und die Kirchen auf schändliche Weise besudelt wurden. Und was sehen Sie während der Revolution von 1917 und weiter? Das kann man sich schon nicht mehr vorstellen. Wie wahr sind doch die Worte, die ein Priester einmal gesagt hat, als ob die Hölle auf die Erdoberfläche hervorgekommen sei. Und so wurde durch grausamen, sadistischen Terror, Verfolgungen, Morde und Folter unser Volk heimgesucht. Wisst ihr, dass man sehr vielen damals angeboten hat, sagen Sie sich los von Christus und schreiben Sie darüber eine kleine Notiz in der Zeitung. Dann lassen wir Sie frei. Ja, es gab solche, die solches geschrieben haben. Aber es waren nur Einzelfälle. Und mit vielen von ihnen hat es dann ein sehr trauriges Ende genommen. Ja, es ist sogar so weit gekommen, und das ist ein besonders grausamer Fall, dass ein Priester sich vor der Königspforte in der Kirche aufgehängt hat. Ja, das hat es gegeben, dass Menschen sich ihren Glauben verleugnet haben. Doch es war nur eine ganz geringe Zahl. im Vergleich mit der Masse derer, die für ihren Glauben gelitten haben, Bischöfe, Priester, Mönche und einfach nur Christen in diesen Jahren. In der Zeit der Revolution, des Bürgerkrieges und weiter, genau das Gleiche. Was ist da nicht alles angestellt worden? In der Tat ist die Hölle auf Erden gewesen. Und die meisten haben ihren Glauben nicht verleugnet. Warum? Es ist also scheinbar nicht ganz egal. Fanatiker sollen es gewesen sein, aber ich bitte euch, Fanatiker gibt es nicht so viele. In jeder Sekte kann man Fanatiker finden. Auch heute sagen sie, ich sterbe lieber als meine Erlebnisse sagen. Wie viele Fanatiker werdet ihr finden können? Es ist Unsinn, es ist Quatsch, es ist nur eine Handvoll, wenn man sie mit den Millionen von christlichen Märtyrern vergleicht, die, wie es scheint, auf sehr einfache Weise ihren Leiben aus dem Weg hätten gehen können. Aber nein, sie haben den Tod auf sich genommen. Was war das? War das wirklich nur für eine Idee? Für eine Idee haben nur wenige gelitten. Bei ihnen war es vielmehr tiefe Gotteserkenntnis, ein tiefes Erleben Gottes, eine tiefe religiöse Erfahrung vor dem Angesicht der Gedanke, sich von Christus abzuwenden, keine Chance hatte. Dies ist also der einzige Grund, der die Existenz des Christentums und die Tatsache erklären kann, dass es in der Geschichte nicht untergegangen ist. Ich spreche von Gott, der diese Religion ihre Existenz verlieren hat. Christus ist wirklich der wahre Gott und nicht irgendwer. Nur er, nur seine Kraft konnte das Christentum bewahren. Das Christentum ist also göttlichen Ursprungs und nicht von Menschen erdacht. Denn unter rein menschlichen Gesichtspunkten hätte sich diese Religion in der Geschichte überhaupt nicht behaupten können. Versteht ihr? Unter keinen Umständen. Doch es ist nicht untergegangen und existiert bis heute. Das ist also das historische Argument. Ich möchte noch ein weiteres nennen. Ein Argument aus dem Bereich der Glaubenslehre. Was steckt dahinter? Ich beschreibe euch dieses Argument nur seinem Wesen nach, um es dann Schritt für Schritt genauer zu betrachten. Der Kerngedanke besteht im Folgenden. Es ist verblüffend, dass in der christlichen Glaubenslehre der Charakter aller christlichen Glaubenswahrheiten, ich meine die Wahrheiten der Glaubenslehre, worin können sie einen nun verblüffen? Wodurch? Das ist doch interessant. Ich sage euch, wodurch. Es ist nämlich so, und darüber werden wir weiterhin noch sprechen, dass alle diese spezifischen christlichen Glaubenswahrheiten. Es geht ja nicht um die Existenz und das Sein Gottes, denn dies behaupten andere Religionen ebenso. Ich spreche von den spezifischen christlichen Glaubenswahrheiten. Alle sie unterscheiden sich nämlich dadurch, dass man ihre Wurzeln nicht in vorher bereits vorhandenen philosophischen Systemen und Religionen, aus denen heraus sich diese, sagen wir einmal, Ideen hätten entwickeln können. Ich spreche von Ideen, die dann zu christlichen Glaubensweisen geworden sind. Es zeigt sich, dass es sie nicht gibt. Es zeigt sich, dass alle christlichen Wahrheiten nicht abgeleitet werden können aus vorausgehenden religiösen Lehren und philosophischen Konzepten. Sie sind völlig anders. Auch wenn es manchmal so scheint. Schauen Sie doch nur, die Dreifaltigkeit. Wie viele Formen der Dreifaltigkeit gibt es nicht schon im Heiligentum? Und so auch die Idee der Inkarnation. In was nicht alles haben die Götter Gestalt angenommen. Ich werde jetzt gar nichts weiter dazu erklären später. Die Auferstehung. Oh, es gibt so viele Götter, die gestorben und auferstanden sind. Das alles hat es gegeben. Wir werden darüber sprechen und ihr werdet sehen, dass alle christlichen Glaubensverhalten völlig einzigartig sind. Es gibt keinerlei irdische
Wurzeln,
keine einzige. Wenn wir sie dann miteinander vergleichen, dann werden wir sehen, dass es völlig verschiedene Dinge sind. Ihr wisst doch, dass, wenn auch dasselbe Wort gebraucht wird, damit doch ganz unterschiedliche Dinge gemeint sind. Ich gebrauche zum Beispiel das Wort Tor. Was habe ich gerade gesagt? Was? Tor. Der eine schreit, oh, er meint diesen Steinbogen, durch den man in die Stadt hineingelegt gelangt. Der andere, nein, er meint einen Menschen, der von nichts eine Ahnung hat. Der nächste, nein, ich selbst habe doch beim Fußball schon einmal ein Tor geschossen. Was habe ich denn eigentlich gemeint? Mit solchen Dingen spielen nur Spitzbuben und ihresgleichen. Oh, Inkarnation, eine Gottheit, schauen Sie nur, wie viel es da gegeben hat. Wir werden dieses zusammen genauer betrachten. Ich möchte euch hier nur das allgemeine Prinzip erklären und eine allgemeine Charakteristik der Argumente aufzeichnen, die die Glaubenslehre betreffen. So also, was haben sie alle gemeint? Die Glaubenswahrheiten der christlichen Lehre haben keinen Vorläufer in der früheren Religions- und Geistesgeschichte. Sie unterscheiden sich auf eine solch radikale Weise von all den vorher existenten Entsprechungen, dass sogar so eine Säule und Grundpfeiler des Atheismus, wie Friedrich Engels, ich weiß nicht, im Herzen vielleicht, oder aber er hat etwas getrunken, oder aber noch aus irgendeinem Grunde einen Satz geprägt und ihn schwarz auf weiß niedergeschrieben hat, der sofort mit den Wurzeln, ihr habt sicher alle schon einmal einen Baum gefällt, mit einem Male alle seine atheistische Propaganda umgehauen hat, deren Wesen in folgendem bestand. Das Christentum ist nichts anderes als eine Ausgeburt bzw. eine Synthese einiger heidnischer Mythen und des Stoizismus, einer philosophischen Lehre in der Geschichte. Wir werden darüber sprechen. Und plötzlich hat er erklärt, dieser Friedrich, wahrscheinlich hat man ihn später dafür zur Rede gestellt, oh Friedrich, was ist dir denn nur eingefallen? Bist du wahnsinnig geworden? Was hat nun dieser Friedrich gesagt? Das Christentum ist, als es entstanden ist, in einen scharfen Gegensatz mit all den bis dahin existierenden Religionen getreten. Das ist furchtbar. Das geht nicht. Wenn es aus ihnen heraus entstanden ist, wenn es aus ihnen seine Ideen bezogen hat, wie kann es dann einen Gegensatz darstellen? Er hätte vielmehr sagen sollen, dass das Christentum, als es entstanden ist, gezeigt hat, dass es eine natürliche Frucht der Entwicklung der vorexistenten Religion, zumindest einiger Ideen ist. Dann wäre es verständlich. Aber er spricht von einem scharfen Gegensatz. Wisst ihr, wie dieser Satz von allen Vertretern der atheistischen Propaganda gehasst wird? Ja, natürlich. So eine gewaltige Autorität hat einen solchen groben Fehler begangen. Was möchte ich also sagen? Dass alle christlichen Glaubenswahrheiten logisch nicht abgeleitet werden können. Weder aus irgendwelchen Dogmen und Glaubenswahrheiten anderer Religionen in der vorchristlichen Zeit, noch aus Gedanken der Philosophie dieser Epoche. So ist es also. Doch wisst ihr, was daraus folgt? Was unter anderem logisch daraus folgt? Eine sehr interessante Tatsache. Was bezeichnen wir als vernünftig? Oh, das ist sehr wichtig, meine Freunde. Wir sollten wissen, was als vernünftig gilt. Das, was der Logik der Dinge entspricht. Das, was logisch ist, also ist vernünftig. Ist es nicht so? Ja, natürlich. Das jedoch, was unserem logischen Verständnis an uns widerspricht, bezeichnen wir als Torheit. Und so ist es auch. Wir befinden uns aber nun plötzlich vor dem Angesicht einer völlig verblüffenden Tatsache. Das Christentum predigt nämlich solche Glaubenswahrheiten, die logisch überhaupt nicht abzuleiten sind. Nicht aus einer Idee der vorangegangenen Epoche. Man kann sie nicht ableiten und nicht logisch erklären. Wenn ihr so wollt, folgen sie in keiner Weise einer Logik. Sie sind also in diesem Sinne eine Torheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Seht ihr, von welcher Torheit hier gesprochen wird? Christus, der Heiland der Welt und dann gekreuzigt. Machen Sie sich etwa lustig? Der Heiland der Welt kann nur der König der Welt sein, der die Fülle der Macht und Stärke innehat. Und was ist das hier für eine Predigt? Ja, ein Anstoß für die Juden, die auf den Messias, den Weltenherrscher warten, und für die Griechen, also für alle anderen Völker, eine Torheit, die genauso warten. Auf wen? Auf einen König. Auf was für einen König warten wir denn? Wissen wir das etwa nicht? Ja, aber natürlich, auf einen Orthodoxen. Doch worin besteht das Wesen der Sache? Er wird kommen und endlich mit allen diesen Übeltätern abrechnen. Er wird uns endlich den Wohlstand auf der Erde bringen. Kirchen gibt es aber auch heute schon, Klöster ebenso, auch Bücher. Auch jetzt werden Bücher verlegt. Was wird dann das Besondere sein, wenn dieser orthodoxe König regieren wird? Er wird einfach nur orthodox heißen und in der Kirche mit einer Kerze stehen. Und natürlich wird er auch eine Krone tragen. Und was wird er uns bringen? Wohlstand auf der Erde. Wir gleichen also genau jenen, von denen Johannes Chrysostomus gesprochen hat. Habet Acht vor den Christen, die wie Juden denken. Da kann man uns nur gratulieren. So jemanden brauchen wir. Genau so einen, wie auch die Juden. So auch wir. Sie haben ihn auf ihre Weise genannt, wir nennen unseren auf unsere Weise. Dort heißt der Messias, bei uns Väterchen Zar. Und was die Salbung zum Zaren betrifft, darüber sollten wir uns keine Sorgen machen. Alle werden ihn salben wollen. Damit wird es keine Probleme geben. Wir sollten nämlich nicht vergessen, dass es auch in Byzanz Kaiser gegeben hat, die Heretiker waren. Ihr solltet in Kirchengeschichte darüber gesprochen haben. Einige waren offene Heretiker. Und niemals hat auch nur ein Konzil, ja auch nicht einmal ein ökumenisches Konzil, es gewagt, einen Kaiser zu exkommunizieren. Es wurden Heresien verurteilt und Heretiker exkommuniziert. Wenn es aber um den Kaiser ging, dann wurde darüber geschwiegen. Und so wird es auch sein, wenn ein Weltenherrscher auftritt. Dann wird es genauso sein. Ein Weltenherrscher. Natürlich nur ein solcher. Vor dem sich alle Völker der Erde versammeln werden und ihn huldigen. Und er wird über die gesamte Erde herrschen. Was für furchtbare Aussichten. Anzeichen dafür gibt es schon jetzt und was für ernstzunehmende Anzeichen. So ist es also. Das Argument, welches die Glaubenslehre betrifft, ihr seht also, woran es besteht. Das habt ihr also verstanden, das ist klar, das ist alles. Den Juden einen Anstoß und den Griechen eine Torheit. Credo quia absurdum est. Ihr erinnert euch doch, in der Tat scheint es, dass Tertullian diesen Satz selbst von ihm gesagt hat. diesen Satz selbst. Doch der Gedanke ist sehr gut, formuliert ist diese Idee vortrefflich. Und es war seine Idee. Ich glaube, weil es aus dem Gesichtspunkt der Logik absurd ist. Es lässt sich einfach nicht in den Rahmen der Logik fassen, denn all das, was man nicht logisch erklären kann, kann man nur glauben. Begreifen kann ich es nicht. An das, was ich nicht begreifen kann, was aber trotzdem eine Tatsache ist, kann ich nur glauben. Steht hier also diesen Satz, so auch in der Physik. Ich bin noch einmal in Lugno so aufgetreten. Dort waren Kritiker des Christentums versammelt. Und ich habe mich vor sie gestellt und habe gesagt, wissen Sie, wir sollen schon lange verstehen lernen, wovor wir stehen. Dort waren viele Menschen zusammengekommen. Es waren etwa 200 Mann, Wissenschaftler. Ich habe gesagt, dass es nun langsam reicht, wie uns diese Physiker den Kopf verdrehen. Sie denken sich da irgendwelche Teilchen aus, irgendwelche Strings und Quarks, die niemand je auch nur zu Gesicht bekommen hat. Und sie zwingen uns, an diese Art Unsinn zu glauben. Wieso beugen wir uns ihnen überhaupt? Wir sind doch gesunde und intelligente Menschen. Es kann so etwas wie diese Elementarteilchen gar nicht geben, über die sie da so schreiben. Wo ist also ein Elektron? Steht es auf der Stelle? Nein. Bewegt es sich? Nein. Fängt es seine Position? Nein. Was ist das überhaupt alles für ein Unsinn? Es reicht, was für absurde und obskure Dinge. Fort mit der Physik. Die Reaktion, muss ich sagen, war durch die Bank positiv. Es gab schallende Applaus. Alle haben verstanden, dass die Physik der Elementarteilchen eine obskure Sache ist. So ist es also. Das bedeutet also dieses Credo ab quia absurdum ist. Wir glauben nämlich in der Tat diesen Physikern, dass es eben so ist, wie sie es behaupten, und dass es eben andere Ausdrücke für die Beschreibung der realen Tatsachen, mit denen sie in der Mikrowelt konfrontiert sind, nicht gibt, und dass sie gezwungen sind, die Ausdrücke unserer Welt, der Makrowelt, in der wir leben, zu gebrauchen, um zu versuchen, diese Prozesse zur Unterscheidung wiederzugeben. Und dann klingt dies einfach absurd. Doch wir antworten, Credo, ich glaube. Warum? Weil es absurd ist, natürlich. Doch es ist eine Tatsache. Habt ihr es jetzt verstanden? Credo quia absurdum est. Es ist nicht schlecht, auch dieses zu wissen. Manchmal trifft man ja auf solche Neumalklugen, die sich über uns lustig machen. Schaut mal, sie glauben etwas, was absurd ist. Und ihr, glaubt ihr etwa nicht? Glaubt ihr an das, was die Physiker sagen oder nicht? Es gibt da irgendwelche schwarzen Löcher. So, also meine Freunde, das war es also, was hinter dem Argument, was die Glaubenslehre betrifft, steht. Habt ihr es verstanden, was das ist und worum es sich dabei handelt? Doch wir werden es Stück für Stück auseinandernehmen und auf diese Weise die verschiedenen Glaubenswahrheiten beleuchten und sie mit Affen vergleichen. Habt ihr das etwa nicht verstanden? Mit Affen, ja. Einer der Apologeten hat geschrieben, wie alle diese heidnischen Opferpriester, die Affen versuchen, die christlichen Dogmen nachzuahmen und beginnen, irgendwelche Legenden zu erfinden. So also werden wir die christlichen Glaubenswahrheiten mit den Dingen vergleichen, die zum Teil in der vorangegangenen Epoche auf ähnliche Weise benannt wurden. So zum Beispiel die Idee Gottes als Heiland. Augustus, der römische Kaiser, der Heiland. War das wirklich? Lass es uns untersuchen. Hat es die Idee der Erlösung gegeben? Ja. Wer war er? Augustus. Wer ist Augustus? Der Herrscher der Ökumene, also des Weltalls. Daher übrigens auch das Wort Ökumenismus. Der Herr des Weltalls. Das ist er. Ja, das ist der Heiland, den viele an ihn glauben. Das ist wahr. Aber lasst ihn uns vergleichen mit dem christlichen Heiland. Ist der Glaube an den nicht absurd? Der ist gekreuzigt. Was für ein Unsinn ist das? Wer hätte sich dies nur ausdenken können, ihn als Heiland zu verkünden? Wer wird schon an ihn glauben? Niemand natürlich. Nicht wahr? Doch das ist, wie es aussieht, nicht ganz so.